Für Sie am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mütter sind im Moment schwer gefordert. Die moderne Frau, die ihr Kind zwischen 8 und 16 Uhr in der Ganztagsbetreuung unterbringt und Karriere und Familie souverän parallel im Griff hat, ist längst ein Traumgebilde. Spätestens seit einem Jahr. In der Krise stützt sich die Gesellschaft nämlich auf die Familie. Das ist inzwischen jedem klar. Am Josefstag im März hat Papst Franziskus das Jahr der Familie eröffnet. Wir haben an dem Tag hier in der Lebenshilfe die Väter in den Blick genommen. Corbin Gams hat als Studienleiter Theologie des Leibes an der Hochschule Benedikt XVI. Von der ganz besonderen Vater-Sohn-Beziehung gesprochen und darüber, welche geistliche Dimension Vaterschaft hat. Biologisch Vater werden manche ja sozusagen im Vorbeigehen. Ganz etwas anderes ist es, auch Vater zu sein. Die Sendung können Sie natürlich nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel im Internet in der Radio Horeb Mediathek unter der Rubrik Leben in Beziehung. Heute schauen wir auf das Gegenüber des Vaters, auf die Mutter. Und dafür sind wir mit der Frau von Corbin Gams verbunden. Birgit Gams ist als Referentin zum Thema Theologie des Leibes unterwegs. Außerdem ist sie seit 10 Jahren Leiterin einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie ist uns zugeschaltet aus Dornbirn in Vorarlberg. Herzlich willkommen, Frau Gams.
Ja, hallo, Frau Fröhlich. Es freut mich sehr, heute über dieses spannende Thema mit Ihnen sprechen zu können, über das Tochtersein, das Muttersein. Und ich glaube, das ist wirklich so ein großartiges Thema, in das wir uns wirklich noch mehr vertiefen sollten. Und vielleicht hilft uns da sogar Corona ein bisschen, wenn unsere normalen Regelungen so ein bisschen nicht mehr durchführbar sind, dass wir da vielleicht wieder neu drüber nachdenken. Kann Mutter sein, kann Tochter sein, kann das alles vielleicht auch anders aussehen, als wir es gewohnt sind.
Eine Zeit des Nachdenkens. Wir sind aus dem normalen Rhythmus rausgeholt. Das Problem ist, dass viele Mütter gar nicht zum Nachdenken mehr kommen im Moment.
Ja,
aber
das
ist dann die tatsächlich eine Frage zu gucken, was liegt auf eine Chance für uns in dieser Zeit. Sie haben schon gesagt, Tochter sein, um Mutter zu werden. Das ist der Titel, der über dieser Sendung steht, auch parallel zu der Sendung mit Ihrem Mann. Da ging es erst um das Sohn sein, um Vater werden zu können und jeweils auch eben um die geistliche Dimension der Mutterschaft heute halt. Wir werden da später noch genauer hinschauen, warum es wichtig ist, Tochter zu sein erst einmal und wie das überhaupt sein kann, dass man nicht Tochter ist, denn Tochter ist ja jede von uns von Natur aus eigentlich schon. Aber zunächst noch mal ganz kurz der Blick auf die Grundlage, nämlich so wie Ihr Mann beziehen Sie sich ja in Ihren Vorträgen auch ganz viel auf den großen theologischen Entwurf von Papst Johannes Paul II. Zum Menschen. Sie haben gemeinsam darüber auch ein Buch geschrieben, eine Vision von Liebe. Warum sind Sie denn so fasziniert von diesem Bild vom Menschen? Wenn man da also den Schmöker von Johannes Paul II. Selber liest, dann sind viele ja völlig überfordert. Das ist wirklich ganz philosophisch auch. Aber Sie haben das ja auch so für den Alltag, fürs konkrete Leben herausdestilliert. Was ist da für Sie so die faszinierende Botschaft?
Ja, was uns fasziniert hat, das ist wirklich so aus der eigenen Erfahrung als Ehepaar, als wir das erste Mal auf die Theologie des Leibes gestoßen sind. Wir haben immer versucht, eine Ehe aus dem Glauben zu leben und hatten auch viele wunderbare Dinge auch von Seiten der kirchlichen Lehre über die Ehe gelesen, aber nie etwas, das so umfassend und so tiefgehend ist und wirklich so aus dem Alltag und dem alltäglichen Leben, weil es immer direkt auf unseren Leib, auf unsere menschliche Erfahrungen zurückgeht, auf das, was wir wirklich jeden Tag leben. Und Johannes Paul entfaltet das ganz wunderbar. Er geht davon aus, dass Menschsein in diesen beiden Gestalten, als Mann oder als Frau, und er entfaltet dann auch wirklich dieses Vatersein, Muttersein, die Mutterschaft, die geistliche Mutterschaft, so vollständig und in der Tiefe, wie ich das nie vorher erlebt habe. Und wir können das wirklich sagen, dass sich unsere Ehe dadurch nochmal völlig erneuert hat, nochmal viel tiefer und schöner geworden ist. Und was wir einfach auch wirklich mit Freude sehen, das ist die Resonanz, die das auch bei den jungen Leuten hervorruft. Natürlich, man muss es aufbereiten, man muss es vertiefen, das ist keine leichte Kost. Man muss sich auch Zeit nehmen, um das zu studieren. Aber die jungen Leute, die machen das. Das beeindruckt uns wirklich immer wieder, wie sehr sie sich da hinein vertiefen. Und ich glaube, das ist auch, weil wir gegenwärtig einfach oft so verwirrt sind oder so ratlos sind, was das eigene Mann sein, Frau sein, die Mütterlichkeit, all diese Themen. Da gibt es so viele sich widersprechende, irreführende Aussagen dazu. Und ich glaube, für viele junge Leute ist es wirklich auch eine Orientierung, die ihnen auch wirklich hilft, sich besser zu verstehen, ihre Ehe besser zu verstehen, die Familie, ihre Mütterlichkeit, Väterlichkeit anders zu leben. Ja, und das fasziniert uns eigentlich sehr. Ja.
Wobei also ich denke, wir vielleicht gleich sagen können.
Ja, ich glaube, dass die Theologie des Leibes wirklich Antworten gibt auf ganz viele Fragen in unserer Zeit. Ja.
Wo wir gleich auch sagen können, dass wir Mutterschaft eben nicht rein eben die Mutterschaft mit eigenen Kindern sehen, sondern eben, dass das viel weiter gefasst ist. Das fasst Johannes Paul II. Ja auch weiter. Er hat ja auch ein Schreiben besonders an die Frauen gerichtet, Mulieris Dignitatis, und ja. Also die Würde der Frau. Und man könnte ja meinen, dass ein Papst, der aus Polen kommt, noch vor dem Krieg geboren wurde, dass er seine große Idee ist, die Frauen zu Hause zu wissen. Und eben, er galt auch als traditioneller und dass sie zu Hause am Herd sind, was ja auch eine wunderschöne Berufung ist. Aber auch da sieht man, dass Johannes Paul II. Einfach auch weiterdenkt.
Unbedingt. Also Mulieris Dignitatum, über die Würde und Berufung der Frau, ist wirklich ein wunderschönes Schreiben, das sich lohnt zu lesen. Und entfaltet da so einen Gedanken, der sehr, sehr schön ist. Und zwar bezieht er sich auf diese Aussage der Heiligen Schrift, wo es heißt, dass die Frau die Hilfe des Mannes ist, die ihm entspricht. Und wenn wir das hören, dann denken wir ja oft um du liebe Zeit. Meint das jetzt Putzhilfe, Kochhilfe oder eben die Kindererziehung? Ja, ist das die Hilfe? Aber nein, er deutet das ganz anders. Es ist auch vom Hebräischen her, wenn man das in der ursprünglichen Bedeutung liest, dann bedeutet diese Hilfe die Hilfe Gottes an der Seite des Mannes. Ja, diese Ezerknekdo, die Hilfe Gottes an der Seite des Mannes, die Frau so als Garant der Gegenwart Gottes in der Welt. Und er sagt, dass die Frau diese besondere Rolle hat, der Menschheit zu helfen, dass sie nicht in die Irre geht. Und zwar durch ihre Hingabe, durch diese Zärtlichkeit, die besonders auch in ihrer Liebe deutlich wird. Und das entfaltet sich natürlich besonders auch in der leiblichen Mutterschaft, in der Erziehung der Kinder, ja, im Leben in der Familie, aber auch darüber hinaus in der geistlichen Mutterschaft, wie wir es auch bei Ordensfrauen kennen. Aber jede Frau ist zu dieser geistlichen Mutterschaft berufen und dazu gehört natürlich auch Lehren, Leiten und in allen Bereichen des Lebens, auch in den Berufen, ist diese Hilfe Gottes, also diese Präsenz der Liebe Gottes in der Welt, die durch die Frau repräsentiert wird, ganz dringend notwendig. Ja. Also er sieht das sehr, sehr weit und doch hebt er immer aber auch wieder besondere Bedeutung des Mutterseins in der Familie hervor. Für ihn ist das kein Widerspruch. Ja.
Mulieris Dignitatem, das ist dann ein Schreiben, das so ist, dass es auch, glaube ich, jeder lesen kann. Das ist ja wirklich direkt auch an die Frauen gerichtet, keine theologische Abhandlung, ein Brief, wie in einer Briefform.
Das kann man wunderbar lesen. Es ist auch nicht besonders dick. Also ich habe es gerade hier vor mir liegen, es hat 43 Seiten. Und ja, das kann man sehr, sehr schön lesen und es ist nicht sehr schwierig. Ja.
Also wer das nachlesen will, findet das im Internet oder man kann es auch beziehen. Mulieris Dignitatem, ein schönes Schreiben von Johannes Paul II. An die Frauen. Wir haben jetzt hier gesagt, Frau, man muss erst einmal Tochter sein, um Mutter zu werden. Was bedeutet das eigentlich, Frau Gams, für Sie eben Tochter zu sein? Nämlich geboren sind wir ja alle von einer Frau, von einem Vater, also wir sind automatisch Töchter. Aber wie kann es sein, dass wir Tochter sind, ohne Tochter zu sein?
Ja, genau. Also eben, wie Sie schon gesagt haben, biologisch gesehen sind wir natürlich alle Töchter. Aber es gehört natürlich noch mehr dazu. Also ich glaube, das verstehen wir auch alle, wenn wir zum Beispiel die Erfahrung machen, dass ein Mann ein Kind zeugt und dann auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Ich glaube, dass es dann für das Kind schwer wird, diese Person als Vater zu sehen. Weil, und da spüren wir schon, Vater sein ist mehr. Und ich denke auch, Tochter sein ist mehr als nur von einem Vater gezeugt zu sein. Das ist sehr schön. Es gibt eine Stelle in der Heiligen Schrift, ich glaube, es ist Lukas, wo eine Frau aus der Menge Jesus zuruft, selig die Frau, die dich genährt und die Frau, die dich geboren hat. Und er ruft zurück, vielmehr sind sie selig, die hören und dieses Wort auch in die Tat umsetzen und dieses Wort befolgen. Und ich glaube, das zeigt diesen Aspekt auch des Tochterseins. Dass ich Tochter bin, das bedeutet, dass ich eine Gewissheit habe oder weiß, dass ich immer schon geliebt bin. Ja, also wenn ich in einer Familie geboren werde und meine Eltern erwarten mich, die ersehnen mich, die lieben mich, das ist eine Gewissheit, die dann ganz tief im Leben der Frau grundgelegt wird. Und damit sie dann wirklich diese Identität als Frau und Mutter entwickeln kann, ist es so wichtig, dass sie weiß, am Anfang steht diese Liebe, ich bin geliebt worden und diese Liebe, die verlässt mich auch nicht. Und daraus kann sich dann wirklich diese Identität als Mutter auch entfalten. Ja? Also das heißt, wir brauchen dieses Ausgerichtetsein. Als Baby ist das ganz klar. Wir sind völlig abhängig und wir sind ganz von dieser Liebe getragen, die uns die Eltern entgegenbringen. Aber auch wenn wir älter werden, wenn wir erwachsen werden, wissen wir, da ist diese Liebe, die auch irgendwie Bestand hat. Und auch wenn wir 50 sind, sind wir doch immer irgendwie die Töchter unserer Mütter. Also diese Liebe, die verlässt uns im Idealfall nicht. Ja? Und das ist natürlich auch ein Bild für diese Liebe, die Gott am Anfang immer zu uns hat. Und ich glaube, das bedeutet Tochter sein, dass das in allem, was ich tue, dieser Bezugspunkt ist. Da sind diese Menschen, die mich lieben, die mir ihr Leben geben, die mir alles geben, weil sie mich lieben. Und das auch zu empfangen und anzunehmen, das, denke ich, ist Tochter sein. Ja? Dieses Hören und sich dadurch auch führen lassen.
Und wie wirkt sich das auf die Mutterschaft aus, wenn das nicht da ist?
Es gibt diese Aussage, die ich sehr treffend finde. John Eldridge hat das einmal in seinem Buch, oder seine Frau Stacey Eldridge in dem Buch Weißt du nicht, wie schön du bist, gesagt. Und zwar das, was ich als Frau bin oder wie ich als Frau bin, das erfahre ich von meiner Mutter oder das lerne ich von meiner Mutter. Aber welchen Wert ich als Frau habe, das erlebe ich oder bekomme ich von meinem Vater gezeigt. Und da merkt man, wie wesentlich das ist. Also ich denke, wie wir uns später als Mütter und als erwachsene Frauen wahrnehmen, dass es ganz früh grundgelegt wird. Also wenn zum Beispiel der Vater für seine Tochter da ist, wenn er sich an der Tochter freut. Wir kennen das ja, wenn kleine Mädchen sich verkleiden als Prinzessin und sie tanzen dann vor dem Vater und sagen, schau mal. Und wenn dann der Vater sagt, oh, du bist so schön, du bist meine Prinzessin. Ja, das sind so diese Momente, wo die Kinder, die Töchter diese Wertschätzung erleben und merken, ich habe einen Wert. Also wenn der Vater der Tochter zeigt, dass er sich über sie freut. Und ich denke, Mädchen brauchen diese zärtliche Stärke, die sie bei ihren Vätern erleben können, der ihr Held ist, auch damit sie später ein gesundes Selbstbewusstsein haben, dass sie sich auch selber in einer Stärke erleben, dass sie sich auch ihres eigenen Wertes bewusst sind. Also es gibt so viele Frauen, die so stark von Selbstzweifeln geprägt sind. Ja, ich kann das nicht, mache ich das richtig, bin ich gut genug? Die sich vielleicht irgendwie immer so etwas minderwertig fühlen. Aber im Grunde ist es so, das, was der Vater dieser Tochter mitgeben kann, damit sie später auch eine starke, im guten Sinn selbstbewusste Frauenmutter sein kann. Und ich denke, das bewahrt uns auch davor, dass wir so manipulierbar sind. Ja, wenn wir uns selber kennen. Johannes Paul hat es mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, über das Frausein, nur wer sich selbst besitzt, kann sich auch zu einem aufrichtigen Geschenk machen. Ja, also nur wenn eine Frau sich selber besitzt, wenn sie weiß, wer sie ist, was sie kann, was für einen Wert sie hat, dann kann sie sich auch verschenken in der Familie an ihre Kinder als Mutter.
Und sonst wird sie vielleicht immer versuchen, dieses Selbstwertgefühl von außen nochmal anders zu bekommen.
Genau, ich denke, das ist die große Gefahr und das ist auch interessant, dass gerade die so Bereiche gibt, die genau da ansetzen, wo unsere Schwächen sind. Ja, und bei den Frauen ist das dieses große Geschäft mit der Mode. Also es ist natürlich schön, wenn die Frau sich schön kleidet und das Schönste aus sich herausholt. Aber dieser übertriebene Schönheitskult, ja, diese Manipulierbarkeit, dass manche Frauen den verrücktesten Modetrends hinterherlaufen. Das kommt, denke ich, oft aus dem, dass man schön sein will und dann unreflektiert manchmal alles, diesen Schönheitsidealen versucht zu entsprechen, die aber dann nicht immer die Frau schöner machen, sondern oft auch eine Gefahr darstellen. Ja? Also ich denke, dieser übertriebene Körperkult, wo Frauen ihre Gesundheit riskieren oder auch bestimmte Modetrends, die eigentlich auch immer so die Frauen ein bisschen zum Objekt machen und nicht unbedingt ihre Schönheit hervorheben.
Jetzt ahnen wir, dass diesen Blick des Vaters auf die Tochter wahrlich nicht jedes Mädchen empfangen hat. Ich denke, so in der Vollkommenheit ist das wahrscheinlich keinem Vater so richtig gelungen. Manchen gelingt es vielleicht so vom Grundsatz her, diesen Blick auf die Tochter zu haben. Aber es gibt ja viele Frauen, die sind ohne diesen wertschätzenden Blick des Vaters aufgewachsen. Was machen die denn dann?
Genau. Ich kann da vielleicht ein eigenes Beispiel so von mir erzählen. Also mein Vater ist gestorben, als ich 4 Jahre alt war, also sehr, sehr früh. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und ich weiß, dass mein Vater mich sehr geliebt hat, aber dennoch hat in meiner Kindheit und Jugend diese Präsenz des Vaters gefehlt. Und ich kann das von mir selber sagen, dass ich als Kind immer sehr ängstlich war, weinerlich war. Dazu kam natürlich noch, dass wir zu Hause 4 Geschwister waren und unsere Mutter dann sehr jung natürlich die ganze Familie über Wasser halten musste. Sie war berufstätig, hatte manchmal 2, 3 Jobs noch nebenzu, um uns da wirklich gut durch unsere Kindheit zu bringen. Also ich habe erst wirklich als Erwachsene verstanden, was sie da wirklich immer geleistet hat. Aber es war trotzdem so, dass dadurch die Familie so ein bisschen auseinandergerissen, trotz der Hilfe von Onkeln und Tanten, die uns unterstützt haben. Und ich habe meine ganze Kindheit hindurch ganz stark erlebt, dieses Gefühl von Verlust, Verlustangst. Ich war sehr unsicher, habe mich nie wirklich besonders hübsch begabt oder irgendetwas empfunden. Und das hat sich natürlich dann in der Pubertät auch nochmals verstärkt. Und was auch dazu geführt hat, dass ich sehr früh eigentlich dann auch Kontakt zu Jungs gesucht habe. Im Nachhinein denke ich, was ich gesucht habe, war diese Väterlichkeit, diese Liebe. Aber meistens findet man das ja dann nicht in diesen Beziehungen, die so sehr, sehr früh dann schon zustande kommen. Was für mich jetzt persönlich auf meinem Weg eine große Hilfe war, ich habe dann so mit 18, 19 zum Glauben gefunden. Und das war so ein Punkt, wo ich angefangen habe, diese zärtliche Liebe Gottes zu entdecken. Also ich habe damals einfach angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe vorne angefangen, am Ende aufgehört. Und ich war völlig überwältigt von diesen vielen Aussagen in der Schrift, wo es heißt, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, mein bist du. Wie könnte ein Vater oder eine Mutter sein Kind verlassen? Und indem ich all diese Stellen betrachtet habe, habe ich plötzlich gemerkt, halt, all meine Gefühle, diese Empfindungen, die ich habe, die sind hervorgegangen aus der Situation, aber sind letztlich nicht die Wahrheit, sondern diese Wahrheit ist diese Liebe Gottes, die immer da ist. Ja? Und natürlich auch die Liebe meiner Eltern, auch wenn es so nicht spürbar war. Aber indem ich das immer wieder betrachtet habe, hat sich so wie mein Herz, das oft so leer war, einfach gefüllt mit dieser Sicherheit, dass ich geliebt bin, ja. Dazu kam natürlich auch, dass es Bezugspersonen gibt, also wie ein Onkel, ein Lehrer, der einfach ganz wichtig in meinem Leben war als Jugendliche, wo sie das auch ein bisschen ausfüllen konnten oder mir so eine Väterlichkeit gezeigt haben. Und sicher dann auch später als junge Frau, als wir so auf dem Weg zur Ehe waren, mein Mann und ich, auch so Vorbilder von Familien, ja, wo wir einfach gesehen haben, an dem wollen wir uns orientieren. Aber das ist sicher ein langer Weg, auch ein Weg der Heilung, vielleicht manchmal auch ein Weg zu trauern, dass man etwas nicht erfahren hat. Aber, und das kann ich wirklich sagen, es ist nicht so, dass man auf etwas festgelegt ist. Ich denke, Gott kann alles nutzen und kann uns so führen, ja, dass solche Erfahrungen auch heilen können, ja, und dass es diese Leere sich füllt, ja.
Dankeschön, dass Sie uns das erzählen, Frau Gams, hier in der Lebenshilfesendung Tochter sein, um Mutter zu werden, sprechen wir darüber, wie wir die geistliche Dimension der Mutterschaft als Frauen konkret leben können. Tochter sein, um Mutter zu werden. Das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Es geht darum, die geistliche Dimension der Mutterschaft zu erfahren, zu erkennen und auch konkret zu leben. Wir sind verbunden mit Birgit Gams. Sie ist Referentin zum Thema Theologie des Leibes. Wir haben eben schon davon gehört, der große Entwurf von Papst Johannes Paul II. Zum Menschen, der Mensch als Mann und Frau. Gemeinsam sind sie Bild Gottes. Und Frau Gams ist außerdem Leiterin einer Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie ist uns zugeschaltet aus Vorarlberg in Österreich an der deutschen Grenze. 089-517-008-008, das ist die Nummer, unter der Sie sich gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, mit in diese Sendung einbringen können mit Ihren Fragen an Frau Gams. Frau Gams hat uns erzählt, wie sie in ihrer Kindheit den Vater vermisst hat, weil der schon sehr früh gestorben ist. Und diese Wunde des fehlenden Vaters und einer dadurch auch überbeschäftigten Mutter mit hinein bis sie größer wurde, mitgetragen hat und dann über die Begegnung mit der Heiligen Schrift, mit der Zusage Gottes, dass sie von Anfang an geliebt ist, einen Frieden gefunden hat und auch ihr Selbstbewusstsein als Frau gefunden hat. Frau Gams, ich würde gerne mit Ihnen noch weiterschauen, denn also auf das Tochtersein folgt ja erst einmal, bevor man Mutter wird, biologisch erstmal das Brautsein. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, was das diese Bräutlichkeit der Frau bedeutet. Sie haben eben schon angedeutet, dass sich schön machen ist wichtig. Es wird allerdings oft überzogen, aber es ist ja immer so, dass die Dinge, die schief laufen, die sind ja meistens etwas Gutes, was verdreht wird. Was ist denn das eigentlich Gute daran?
An der Schönheit oder am Brautsein?
Ja, genau, an dem sich schön machen der Frau, das ist ja das, was man mit der Braut in Verbindung bringt. Genau.
Genau, ja. Johannes Paul sagt das auch sehr schön, auch in dem Brief an die Frauen und auch in der Theologie des Leibes scheint das hindurch. Und er sagt, also im Buch Genesis lesen wir, dass Mann und Frau nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Also Mann und Frau spiegeln etwas von Gott wider. Aber Mann und Frau spiegeln auch unterschiedliche Aspekte von Gott wider. Ja? Also der Mann vielleicht eher auch die Stärke Gottes, die Väterlichkeit Gottes. Und Johannes Paul sagte, dass die Frau in einer besonderen Weise auch die Schönheit Gottes widerspiegelt. Ja, diese Schönheit Gottes, die ja einmal wirklich in der ganzen Natur sichtbar wird, in der Schöpfung, aber auch die Frau repräsentiert diese Schönheit Gottes wieder. Und das heißt, dass die Frau so geschaffen ist, dass wirklich diese Schönheit ausstrahlt. Und man merkt auch, dass Frauen das zutiefst wichtig ist. Ich glaube, man kann sagen, dass jede Frau schön sein will. Ja, das entspricht auch wirklich ihrer Berufung und sie tut das auch. Und was sie wirklich schön macht, das ist natürlich nicht nur der perfekt gestylte Körper, sondern das ist auch diese Einheit. Ja, es ist die leibliche Schönheit, aber auch die Schönheit des Geistes und des Wesens. Ja, all das zusammen ist diese Schönheit in dieser Welt. Und es wird dann natürlich oft verzerrt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die Schönheit reduziert auf eben einen schlanken Körper, auf besondere Merkmale, auf die richtigen Designerkleidungen. Das ist dann ein verzerrtes Bild von Schönheit. Und wenn man sich darin verliert, merkt man auch, dass es genau das Gegenteil hervorruft, weil es gibt viele junge Frauen, die so unter diesem Druck stehen, ein bestimmtes Ideal zu erreichen, dass man auch bemerkt, ja, sie hungern, sie entwickeln Essstörungen oder es gibt diese stetige Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Das wird natürlich durch all das gefördert, ja.
Und was wäre da dann die gesunde Brautschaft?
Die gesunde Brautschaft, das ist das, wenn eine junge Frau, ein Mädchen einen guten Bezug zum eigenen Körper entwickeln kann. Und unser Körper, das ist ja das Faszinierende bei uns Frauen, ist, dass unser Körper uns schon zeigt, dass alles darauf angelegt ist in uns, Leben zur Welt zu bringen. Also unser Körper führt uns ja eigentlich schon automatisch auf unser Muttersein hin. Und ich denke, das ist ganz wesentlich, dass Mädchen, also ruhig auch schon vor der Pubertät, merken und sehen, wie ihr Körper geschaffen ist. Und es gibt da wirklich Möglichkeiten, also ich kenne das auch von vielen Familien, die so heranwachsende Töchter haben, wo die Mütter sehr früh beginnen, in einer altersgerechten Form Mädchen das auch aufzuzeigen, ja, die ihnen ihre Körperlichkeit erklären, auch wenn die erste Menstruation kommt. Also ich weiß noch, und ich denke, das können sicher viele sagen, die Älteren, dass man darüber nicht gesprochen hat, ja, man hat das nicht groß thematisiert oder auch sonst, man überlässt die Aufklärung dann vielleicht den Schulen, was dann oft eher ein Schaden ist, weil es nicht wirklich in der Sensibilität auch getan wird, die es notwendig ist, aber die ihren Töchtern auf eine sehr schöne Weise die Vorgänge in ihrem Körper erklären. Und ich weiß zum Beispiel, viele, auch Teamstar macht das zum Beispiel, wo Mädchen dann schon ihren Zyklus aufzeichnen, wissen, wann ihre fruchtbaren Tage sind und unfruchtbare Tage. Und die Mädchen haben oft wirklich Freude daran, weil sie ihren Körper verstehen können. Und ich denke, wenn man mit so einer gesunden Einstellung zum eigenen Leib aufwachsen kann, dann führt das zu dieser Brautschaft, ja, dann hat es einen Sinn, wenn ich mich verliebe, ja, der Aspekt auch eben ein Kind zu bekommen, das fruchtbar zu sein, ja. Ich denke, das ist heute auch so schade, dass man im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit meistens mit Verhütungsmitteln spricht. Also diese Verknüpfung, glaube ich, sind allen Jugendlichen bekannt. Aber wirklich den eigenen Körper zu verstehen und zu sehen, wie schön es ist, wenn Liebe auch fruchtbar ist, der Gedanke wird leider viel zu selten vermittelt. Ja, und das führt dann auch nicht zu dieser Bräutlichkeit.
Das ist das Brautsein, das steht dann vor der Mutterschaft noch. Und wann wird die Frau dann zur Mutter?
Ich denke, sie wird zur Mutter, wenn sie den Vater, der im Idealfall ja diese erste große Liebe im Leben einer Tochter ist, wenn sie ihn verlässt, um sich an einen anderen Mann zu binden. Und wenn in dieser Beziehung von einem Mann und einer Frau dieser Wunsch da ist und diese Entscheidung, ja, wir wollen wirklich Eltern sein, ja, in dem Moment beginnt es, dieses Mutter zu sein. Und Mutter bedeutet auch, denke ich, ganz stark zu wissen, was dieses Muttersein beinhaltet. Sicher dieser biologische Aspekt, klar, ich bringe ein Kind zur Welt. Aber Muttersein, das bedeutet auch zu lehren, zu nähren, großzuziehen. Also es ist das, was auch leiblich geschieht, hat aber auch diese geistliche Dimension. Und ich denke, das ist wesentlich, das auch sehr früh zu entdecken, ja, damit man dieses Muttersein auch in einem in der Fülle auch leben kann. Ja.
Welche Rolle, wir haben ja eben schon gehört, wie wichtig die Rolle des Vaters ist für das heranwachsende Mädchen. Welche Rolle spielt denn die Mutter für die Junge, für das kleine Mädchen, das dann zur Frau wird?
Also die Mütter leben ja im gewissen Sinn das vor, ja. Und Kinder orientieren oder die Töchter orientieren sich ja dran. Das sieht man ja ganz häufig. Ich habe letztens ganz nett ein Bild gesehen. Man kennt dieses Bild, die Mutter schiebt den Kinderwagen und das kleine Mädel auch. Letztens habe ich gesehen, die Mutter trug ihr Baby in einem Tuch und die kleine Tochter nebenan, die neben ihr lief, hatte auch ihre Puppe mit einem Tuch vor sich gebunden. Also all diese vielen Gesten, da lernt eine Tochter, wie eine Frau, wie eine Mutter ist. Und sie lernt das in einem guten Sinn. Wir leben ja alle in einer gebrochenen Welt. Also niemand von uns ist perfekt. Ja, wir alle leben auch in Gebrochenheiten. Das heißt natürlich, dass die Töchter auch das andere aufnehmen. Ja, das, was aus dieser Gebrochenheit entspringt. Das kann sein, wenn eine Frau keine Zärtlichkeit zeigen kann, eine Mutter keine Zärtlichkeit zeigen kann, dann wird es auch später für die Tochter eine gewisse Schwierigkeit sein. Ja? Oder wenn eine Mutter unzufrieden ist und sagt, oh, jetzt habe schon wieder meine Tage, das ist so lästig, das ist so mühsam und den ganzen Tag muss ich hier mit den Kindern sein und ich würde eigentlich lieber arbeiten. Das sind dann auch Dinge, die sich auf die Tochter übertragen. Ja, und da wird dann je nachdem auch eine Tochter ihren eigenen Weg finden müssen und sich erst orientieren müssen, wie will ich oder kann ich mein Frausein oder mein Muttersein auch leben?
Also Tochter sein, um Mutter zu werden. Wir sehen, dass es da viele so Etappen gibt, die der Mensch durchläuft, vom Kleinkind sein, dann über das Kind sein, die Pubertät, die Brautschaft für die Frau, dann erst, wenn das alles sich so in Harmonie entwickelt hat, auch wirklich zur Mutterschaft werden kann. Aber Sie haben auch gesagt, Frau Gams, wenn irgendwo da Brüche sind in der eigenen Biografie, dann ist das nicht der Punkt, der sagt, ich bin damit zum Scheitern verurteilt, ich werde das nie wirklich richtig leben können, sondern da gibt es eben Quellen, da gibt es Möglichkeiten nachzureifen und in wirklich diese geistliche Mutterschaft hineinzukommen.
Ich finde das auch wirklich das Hoffnungsvolle, ja, dass man wirklich nie sagen sollte, ich habe das jetzt so erlebt, das bedeutet, mein Leben wird schon negativ verlaufen, sondern wir gehen wirklich einen Weg und als Christen gehen wir auch einen Weg mit Gott und können da auch vertrauen. Und es sind so viele Aspekte, ja, Erfahrungen, die wir machen, Vorbilder, die wir haben, auch die Kraft der Vergebung. Also ich denke, da haben wir viele Quellen. Und es ist wirklich so, dass es auch ein Prozess ist, der nie aufhört. Also es gibt viele Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ja, mit 20 wäre mir das nicht möglich gewesen. Und später finde ich einen Zugang. Und manchmal ist es auch so, dass es wirklich auch eine Zeit braucht oder auch diesen Moment der Gnade gibt. Ja. Für mich war zum Beispiel ein Punkt in Bezug auf meine Mutter, wo ich auch gemerkt habe, das war eine Beziehung, die auch ihre Spannungen hatte, die nicht immer leicht war, wo ich auch viele Schritte gemacht habe, um das besser zu verstehen, besser einzuordnen. Und ganz schön, aber meine Mutter ist vor anderthalb Jahren gestorben und es war ein Moment, wo ich zum ersten Mal, und das habe ich wirklich als ein Geschenk der Gnade empfunden, wo meine Mutter und ich uns ganz nahe waren, wo wir wirklich über Vergangenes sprechen konnten, wo ich aber auch wirklich sagen konnte, du gehst uns jetzt voraus in den Himmel, wir kommen nach, aber wir bleiben verbunden. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass ich das erste Mal wirklich richtig Tochter war in diesem Moment. Ja, also ich denke, es ist nie zu spät, um solche Erfahrungen zu machen. Ja, und ich denke, das kann uns auch Mut machen, wenn einfach mit unseren Brüchen und Schwierigkeiten, die wir erleben, auch umzugehen, ja, und darin auch eine gewisse Gelassenheit zu bewahren und denken, ja, es kann alles möglich sein, aber es braucht manchmal auch seine Zeit und eine Zeit auch der Heilung und des Reifens.
Der Weg, eine Tochter zu werden, um dann Mutter sein zu können. Das ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Birgit Gams. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie durch Ihre Beiträge unsere Sendung bereichern unter 089 517 008 008. Vielleicht haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass es schwer war, in das Frausein hineinzukommen, weil Sie in Ihrer Kindheit diesen Zuspruch nicht bekommen haben, vielleicht nie das wirklich gespürt haben, dass Sie geliebt und gewollt waren. Vielleicht haben Sie damit Schwierigkeiten gehabt oder immer noch. Sie können gerne anrufen und uns auch aus Ihrer Geschichte erzählen unter 089 517 008 008. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Tochter sein, um Mutter zu werden, die geistliche Dimension der Mutterschaft konkret leben. Unser Gast ist Birgit Gams, sie ist Referentin für die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Und ich sehe, es gibt jetzt einige Anrufer unter 089-517-008-008. Ich kann hier den Namen noch nicht erkennen. Aus der Augsburger Gegend ruft jemand an. Ich sag jetzt einfach mal ins Blaue. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also mein Name ist Birgit Ruf. Ich kenne jede Menge Jugendliche, von denen ich sagen würde, die sind weit, weit weg, ihr Frausein also gelungen zu leben. Und deswegen wollte ich fragen, ob es irgendwelche oder ob die Frau Gams irgendwelche Seminare weiß, wo Jugendliche über die Theologie des Leibens, wo sie vielleicht mal eine ganze Woche sich damit auseinandersetzen können oder egal, auch in anderer Form. Was es da für Hilfsmittel gibt, weil sie hat jetzt für sich Bibelstellen und sonst was gesagt, das ist aber für viele zu abstrakt, ohne Anleitung zu schwierig.
Mhm. Frau Gams, wir hören.
Ja.
Frau Gams?
Also ich denke, das ist ein großes Thema, ja, und ich denke, es gibt verschiedene Initiativen. Wir selber, mein Mann und ich, haben in der Vergangenheit häufig auch Seminare gegeben, auch für junge Leute im Rahmen auch von Wochenenden oder manchmal auch mehrere Tage. Auch wir waren häufig auch eingeladen bei den Jugendtreffen, die so von Jugend 2000 und so geführt werden, wobei das natürlich immer schon Jugendliche sind, die auch irgendwie schon einen gewissen Zugang auch zum Glauben haben. Ich weiß aber, also wir haben zum Beispiel unsere jungen Leute, die sich ausbilden in der Theologie des Leibes, da sind auch einige ganz aktiv. Es gibt auch eine sehr schöne Sache von den Legionären, vom Regnum Christi, die zum Beispiel Kurse haben, Tage, die heißen Looking Good Inside and Out, also schön aussehen, außen und innen. Wo dann wirklich der Zugang ist, erstmal so die eigenen Stärken kennenzulernen, so das eigene Aussehen, was macht mich schön. Und dann aber auch verbunden so mit Haltungen, mit Werten. Also das ist auch eine sehr schöne Art für junge Mädchen. Es gibt auch zum Beispiel von Teenstar, dass auch junge Mädchen oder junge Mädchen auch in der Pubertät regelmäßig Kurse machen, wo auch erstmal der Zugang nicht so sehr über die Heilige Schrift oder so geht, sondern wirklich auch über den eigenen Körper kennenlernen und dass man auf dem Weg dann auch einen Zugang findet. Ja? Mhm. Also da gibt es schon einige Angebote, oft auch im Umfeld von geistlichen Gemeinschaften, wo sich manchmal es auch lohnt, auf diese Seiten zu gehen und mal zu schauen, was die anbieten.
Okay, also konkret, was Sie jetzt im Kopf hatten, war Regnum Christi und Teenstar, die zwei Sachen.
Teenstar und Looking Good, das ist so das, was ich im Moment ganz konkret weiß. Mhm. Ansonsten
einfach Jugendgruppen höre ich bei Ihnen auch so ein bisschen durch. Kann das sein, dass man einfach versucht, gute Jugendgruppen zu finden?
Genau. Ich denke, das ist wichtig. Also es gibt viele Gruppen, zum Beispiel auch Jugend 2000, die haben zum Beispiel immer sehr, sehr tolle Sachen im Angebot. Es gibt auch in Österreich, das ist jetzt nicht gerade die Augsburger Ecke. Ja, aber ich glaube, dass man so über diese Gemeinschaften, die haben oft regelmäßige Gruppenarbeiten auch oder Wochenenden, wo man wirklich
Jugendfahrten, wo die Jugendlichen miteinander unterwegs sind. Es gibt auch die Pfadfinderinnen zum Beispiel.
Genau.
Pfadfindergruppen.
Ja. Oft sind das so Gruppen, auch wo man eben gerade sich auch regelmäßig treffen kann. Ne? Im Moment ist natürlich alles ein bisschen eingeschlafen, muss man dazu sagen, gell? Sonst, aber so in diesem Umkreis.
Aha.
Aber wenn ich würde immer versuchen, so über Looking Good oder über Teenstar, denke ich. Da kann man vielleicht auch andere Tipps noch bekommen, wo auch vielleicht in der Nähe Sachen stattfinden.
Aha, also Teenstar ist aber eher für Jüngere, gell?
Ja. Also, nein, das ist für Jugendliche.
Ja, genau, aber würde ich sagen, genau. So ab 13 bis 18, 20.
Ja,
so,
genau.
Mhm. Weil, also auch viele Ältere brauchen das, also viele, die jetzt deutlich über 20 sind, aber den Weg bei Weitem noch nicht gefunden haben.
So,
Aber ja.
Alter, Studentinnenalter.
Das ist das Studentenalter, gell? Ja, da gibt es zum Teil eben, das sind auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich bin jetzt ein bisschen mehr so Österreich-orientiert, gell? Aber
Das
vielleicht kann man es auch.
Seminare spielt so keine Rolle, also da fährt man gerne auch mal weiter.
Ja,
Also wenn
weil
Sie jetzt.
ich weiß zum Beispiel, in Wien gibt es eine sehr tolle katholische Hochschulgemeinde. Es gibt aber auch das Zentrum Johannes Paul, wo sehr viele Veranstaltungen für junge Leute stattfinden. Vieles jetzt auch online. Die machen da wirklich mit Livestream und so, aber auch wenn man sich dort direkt treffen kann. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr tolle Sache. Ich denke auch, Salzburg hat zum Teil über die
Loreto.
Loreto-Gemeinschaft auch immer wieder Angebote für Jugendliche.
Also ich höre raus, man muss sich umschauen, was in der eigenen Umgebung möglich ist. Oft ist ja die Schwierigkeit, die Jungen dann dafür zu
Dahin.
begeistern. Aber manchmal gibt es auch so große Treffen einfach. Also wie
Genau.
jetzt im Moment findet das ja alles nicht so statt, aber vieles wird eben auf online gelegt. Gerade wenn man zu Hause ist, kann man da auch mal reinhören. Auch das Pfingsttreffen der Lorettos und so viele sind oft so ein erster Anknüpfungspunkt, wo man jemanden mal
Genau.
mitnehmen kann und der sich dann vielleicht begeistern lässt. Vielleicht ist was für Sie dabei gewesen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Dann möchte ich gerne weiterkommen. 089-517-008-008 ist die Hörernummer zu dieser Sendung, zu unserer nächsten Hörerin, die uns aus München anruft, anonym sich gemeldet hat. Auch das ist bei uns natürlich möglich. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich bin sehr ergriffen von der Sendung und vielen Dank dafür, für das Thema auch. Ja, ich habe immer wieder auch nachgedacht und gebetet, also meine Familiengeschichte und meine Mutter, ja, war von einer zehnköpfigen Familie, war die unterste von der Hackordnung. Und ich habe lange Zeit meine Mutter mit dem Blick von den anderen gesehen, von ihrer Schwiegermutter und von anderen. Und wie ich selber ein Kind bekommen habe, dann habe ich meine Mutter das erste Mal verstehen können und ihr innerlich danken. Und Gott sei Dank auch, als sie gestorben war, sie war sehr krank und dann hat es geheißen, es war dann Wochenende. Ja, mein Vater angerufen, das rentiert sich nicht mehr, dass ich so weit wegfahre, noch zu kommen. Und trotzdem, wie sich alle verabschiedet hatte und er hat immer noch gelebt, er hat auf mich gewartet und ich konnte die letzten 20 Minuten bei ihr alleine sein und mich bedanken und alles und mich verabschieden. Und das Vaterthema, das war auch sehr schmerzlich, mein Vater war sehr gewalttätig, war auch im Krieg und 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Von dem her ist zu verstehen und seine Mutter, ja, der war mehr wert als seine 4 Schwestern. Und es ist alles die Geschichte, wie jemand reinwächst und was alles gesagt wird. Und mein Vater hatte immer sehr großen Hass, weil er sehr gewalttätig war. Und als ich mal Anfang 20 in einem Kloster war mit der Yoga-Gruppe, eine Woche verbracht hatte, und dann hat die Yogalehrerin gesagt, jetzt haben wir eine schöne Woche verbracht, jetzt geht es zurück in den Alltag, dass man sich innerlich darauf einstellen möchte. Und dann habe ich das erste Mal das Bild von meinem Vater im Kopf gehabt, an den hätte ich als letztes denken wollen. Ich soll ihm Liebe geben. Und da hat sich das erste Mal in meinem Herzen was verändert. Und ich habe ihn wirklich lieben und habe ihn plötzlich andere Augen gesehen. Das war ein Gottesgeschenk. Und ich habe seitdem auch keine Angst mehr vor ihm gehabt. Und so. Der liebe Gott geht einem nach in vielen Situationen, geht Gott einem nach, und wenn man fragt und wenn man traurig ist, geht Gott einem nach und hilft auch. Und auch dann habe ich mal eine Novene zu Ehren des himmlischen Vaters geschenkt bekommen, über die Zärtlichkeit vom himmlischen Vater, über eine Klosterschwester, Mutter Eugenia Ravaveso oder so, wie die heißt. Und wie der himmlische Vater auch zärtlich zu seinen Kindern ist, das hat mich auch sehr getröstet. Und auch für die Jugendlichen, wie ich dann verheiratet war, habe ich auch mal mit natürlichen Empfängnisverhütung gemacht dann. Und mein damaliger Mann war leider nicht einverstanden. Aber ich habe gemerkt, für als Frau und so, das ist so eine Freude, so mit natürlich, also weil das von Gott kommt, wenn sie sagen, ja, die, dass man sie auf den Körper hört und spürt, das kommt von Gott und das ist eigentlich eine Freude und das war so stimmig halt. Mhm. Und ja, schön, dass Sie so ein Thema einbringen und Missbrauch auch, habe ich auch Heilung erfahren, aber als oft Übergriffe erlebt als Jugendliche, also als Kind und auch Heilung bei der Freikirche mit Living Water, so dass man als Frau geheilt wird und als Mann oder auch immer Bruder Jan über Quellwasser. Ja. Seminare, wo wirklich wo man geheilt werden kann, das lebendige Wasser von Gott heilt und dass man auch immer heiler werden kann und auch das neues Bild bekommt, wie Gott einem sieht, wie Gott einem, ja, wie auch Johannes Paul in seinen Schriften so, wie Gott sich den Menschen gedacht hat als Mann und Frau. Und das ist Heilung
das ist das
möglich,
das
man sehr suchen und fragen. Dankeschön. Mhm.
Ja, danke. Hallo?
Ich glaube, das ist ganz wunderbar, was Sie zum Schluss gesagt haben, wirklich, wie Gott uns sieht. Ich glaube, das müssen wir immer gut im Herzen behalten. Wie schaut Gott auf uns, gerade wenn man so schwierige Situationen auch erlebt hat. Ja, das ist, danke sehr für das Beispiel. Das ist sehr schön, ja.
Man sieht dann diesem Beispiel unserer Hörerin, wie sehr dieses im Alltag durchleben, auch in den ganzen Widrigkeiten, eben Familie, auch Verständnislosigkeit in der eigenen Familie, was es da für einen inneren Ankerpunkt auch braucht, um da durchzugehen dann auch damit.
Ja, ich glaube, das ist sehr ein wesentlicher Punkt, ja, weil es ist oft so, vielleicht haben wir im Sinne, was Gott, wie Gott uns sieht. Wir kennen vielleicht Worte aus der Schrift. Wir wissen es vom Verstand her. Aber der Alltag ist dann oft anders. Und wir sind immer wieder gefordert und müssen vieles wirklich auch durchleben und können das nicht einfach dem entfliehen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da so, ja, wirklich für uns etwas finden, wo wir sagen, daran halten wir uns fest. Das kann ein Beichtvater sein, das kann vielleicht eine regelmäßige Zeit sein, wo ich mir eine Auszeit nehmen kann. Manchmal vielleicht einfach auch eine gute Freundin, wo ich mich mal aussprechen kann. All diese Dinge, die sind sehr wesentlich, ja, dass man wirklich auch den Alltag durchleben kann, gerade in Zeiten, wo es wirklich schwer ist und wo man nicht die Lösung sieht oder schon sieht, dass sich etwas verändert. Das ist oft ein Tragen auch von einer schweren Situation.
Gerade dann, wenn zum Beispiel auch Missbrauch mit im Spiel ist, wie es unsere Hörerin eben auch angedeutet hat, da wissen wir ja inzwischen, was das für Brüche auch in der eigenen Seele, was das für Risse in der Seele hervorruft. Und dennoch hören wir immer wieder, wie auch jetzt von unserer Hörerin, dass auch diese Verletzung da eben Heilung finden kann.
Johannes Paul, das ist auch sehr schön. Er spricht da auch so darüber, also in einer indirekten Weise auch. Aber wenn er von der Liebe spricht, dann sagt er, die Liebe, das ist, dass ich niemals einen Menschen als Objekt benutze, also als ein Mittel zum Zweck. Und das Gegenteil von Liebe, sagen wir oft, naja, das ist der Hass. Aber im Grunde ist das Gegenteil von Liebe der Missbrauch. Ja, nämlich, dass ich einen Menschen benutze, um meine Begierden zu stillen. Ja, das ist das Gegenteil.
Statt Hingabe eben das für sich verwenden.
Genau. Statt Hingabe etwas für sich verwenden. Und dann merkt man, dass es wirklich auch diese Verzerrung der Liebe ist. Ja, und das glaube ich. Und weil auch das nicht außerhalb von uns bleibt, sondern wirklich auch mit unserem Körper, mit unserem Leib zu tun hat. Deswegen sind da die Verletzungen natürlich besonders tief. Und ja, und es ist gut, dass das jetzt langsam auch in das Bewusstsein kommt, ja, wie schwerwiegend solche Eingriffe natürlich dann auch sind. Ja. Aber auch sie können geheilt werden. Da durfte ich auch schon manche Beispiele erfahren und das ist auch sehr tröstlich. Ja. Aber es ist sicher auch ein schwerer und langer Weg oft, ja.
Dann danke ich unserer Hörerin für ihren Anruf und nun kommen wir von München, dem Süden Deutschlands, in den hohen Norden nach Hamburg zu Frau Osaf. Grüß Sie, guten Morgen, Frau Osaf.
Guten Morgen, Frau Fröhlich, guten Morgen, Frau Gams. Ich möchte Ihnen sehr für die Sendung danken. Ich habe Ihnen gerade in der Leitung schon gesagt, ich bin zutiefst berührt und hoffe, dass ich jetzt nicht den Rahmen sprenge. Und zwar ist die heutige Sendung wie ein Schlüssel, der mir gerade gefehlt hatte in diesem ganzen Kuddelmuddel, in dem ich mich befinde sozusagen. Ich bin in meinen 30ern und bin in einem Haushalt aufgewachsen mit einer komplex traumatisierten Mutter und allem, was das mit sich bringt sozusagen. Und weiß eigentlich schon sehr lange um meinen eigenen Kinderwunsch und habe mich dann irgendwann gefragt, warum das eigentlich sozusagen nicht dazu kommen kann. Und mir ist halt klar geworden, ich hatte neulich einen Traum, der mich an eine Situation erinnert hat, wo ich mit 12 noch nicht im Glauben stehend von einer Ordensschwester die wundertätige Medaille geschenkt bekommen hatte, ohne zu wissen, dass es sich da um Mutter Maria handelt. Und die hat mich halt wirklich 10 Jahre lang begleitet, bis ich zum Glauben gekommen bin und so langsam anfangen konnte, eine Beziehung zu meiner Mutter aufzubauen. Und ich habe die Sendung größtenteils jetzt verfolgen können und habe mich halt gefragt, wie auch diese Heilung sozusagen, dieses, Sie hatten es, glaube ich, am Anfang gesagt, wie diese Heilung auch stattfinden kann über das, was nicht war sozusagen. Aber heute war ein Moment, ich war spazieren und da ist mir, bevor die Sendung angefangen hatte, aufgegangen, dass ich eigentlich diese Zuwendung, die ein kleines Kind braucht, dass ich halt auch ein Stück weit lernen muss, mir das jetzt zu geben, beziehungsweise auch Maria darum zu bitten, dass sie das heilen möge, da ich einfach dieses damals nicht bekommen konnte und dieses Tochtersein um meiner selbst willen so eigentlich gar nicht richtig erfahren konnte.
Ja, da steckt jetzt ganz viel drin. Frau Osa, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Da ist zum einen eben das eine, was fehlt und ich denke da ein wichtiger Satz, das ist ja das, was Sie auch gesagt haben, Frau Gams. Und da frage ich mich manchmal, wie viel können wir selber tun, um uns selber etwas zu geben? Wie viel ist es wirklich Gnade geschenkt, für die wir uns nur öffnen können? Ich denke, irgendwie ist alles immer, die Heilung, die christliche Heilung immer aus der Beziehung möglich.
Also ich denke auch, es ist wirklich aus der Beziehung möglich. Das eine ist sicher, das, was auch angesprochen worden ist, so diese zärtliche Liebe, also eigentlich, dass man denkt, man ist erwachsen, aber man spürt, man bräuchte doch noch diese zärtliche Liebe, die man als Kind vermisst hat. Und ich denke wirklich, dass wir Gott, dass wir auch die Mutter Gottes wirklich darum bitten können und dass es sehr konkret ist, dass wir das immer wieder erfahren können. Wenn wir vielleicht wirklich im Gebet das auch immer wieder bewusst sagen, so Herr, bitte schenk mir diese Liebe. Oder Maria, von Johannes Paul wird ja berichtet, ne, nachdem er eigentlich seine ganze Familie verloren hat, frühzeitig durch Tod, dass er gesagt hat, Maria, sei du mir jetzt meine Mutter, ja, und schenk du mir die Liebe, die mir fehlt. Ich glaube, das ist sehr konkret, ja. Und das andere aber auch, denke ich, dass wir immer wieder unsere Entscheidungen, also es ist ja oft so, dass es wirklich diese ich sag mal, diese Lügen sind, die so in unserem Kopf sind. Du bist nicht wertvoll, du bist dieses nicht, du bist jenes nicht. Und das kann auch so eine Übung sein, ja, dem nicht zu glauben, sondern wenn mir so ein Gedanke kommt, zu sagen, nein, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin schön. Ja, dass wir im Glauben praktisch diese Lüge aufheben und die Wahrheit dagegen sagen. Ja, und natürlich auch zu uns selber auch gut sind, im Sinne von einer guten Fürsorge für uns selber. Ja, weil wir Frauen, gerade wenn wir in dem Bereich auch verletzt sind, neigen wir oft dazu, unsere eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Und das ist auch oft dann auch noch schädlich dazu, gell? Also wirklich eine gute Fürsorge auch für uns selber.
Ich habe mal gehört von jemandem, der vorschlug, eben man kennt ja irgendwann, wenn man sich selber zuhört, seinen eigenen inneren Dialogen, die Lügen, die wir, also diese falschen Überzeugungen, die wir über uns selber haben. Und dass es da gut sei, ein Wort der Schrift parat zu haben, dass wir dem immer wieder entgegenhalten können. Also dass wir in der Heiligen Schrift lesen und sagen, das ist eigentlich das, wie Gott es wirklich über mich über mich sagt oder über mich denkt. Und das halte ich in dem Moment, wenn eben so ein falscher Gedanke aufkommt, dem dann immer wieder entgegen und sage nein. Mhm. So wie Jesus in der Wüste im Grunde in der Versuchung sagt, der Herr aber hat gesagt nicht. Also das, wo er sagt, der Gott will das nicht, er will etwas anderes. Und das dann immer wieder dem entgegenhalten.
Das ist eine ganz alte Tradition im christlichen Leben, ja, das Wort Gottes allem Schlechten, Bösen, allen Lügen entgegensetzen als ein gutes Heilmittel, ja.
Dann würde ich gerne noch einen weiteren Punkt, wenn Sie erlauben, Frau Osaf, ansprechen. Sie haben gesprochen von Kinderlosigkeit und dass Sie da, habe ich das richtig verstanden, den Eindruck haben, dass da eine Blockade ist?
Ja, also es ist so, dass ich vor 2 Jahren bei Exerzitien war und genau dieses, also mir ist halt klar geworden, also ja, es ist eine Blockade da und ich habe halt gemerkt, dass ich dieses Tochtersein halt nie so leben konnte, so wie der Titel der Sendung ist, weil ich früh schon selber eine Mutterrolle übernehmen musste, sozusagen für meine Mutter, so eine Parentifizierung vorlag. Ne? Und ich glaube, dass sozusagen mit der Grund ist, also ich habe das noch nicht so ganz und muss das auch mit ins Gebet nehmen, aber ich glaube, dass es einander bedingt sozusagen. Ne?
Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, Frau Gams, nämlich gerade Frauen, die sich Kinder wünschen und keine bekommen, ist ja ein Phänomen auch unserer Zeit wirklich. Vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar Worte.
Ja, vielleicht kann ich das selber aus meiner eigenen Erfahrung berichten, weil wir haben keine Kinder bekommen. Und für mich war das natürlich auch ein ganz schmerzliches und auch wesentliches Thema, weil wir haben uns mal eine große Familie gewünscht. Und ich glaube, was an dem Punkt so deutlich wird, ist, dass ich auch die Frage nach, also der Kinderwunsch, dass sich das auch unserer Machbarkeit entzieht, ja. Mhm. Man kann heute natürlich mit manchen Mitteln nachhelfen, aber das ist, denke ich, ein schwieriges Thema, wo wir uns entschieden haben, das nicht zu tun, ja. Was ich selber sagen kann, so wie ich damit umgegangen bin, natürlich das eine, in dieser Offenheit zu bleiben, auch Gott darum zu bitten, ja, wenn Sie sagen, Sie vermuten, dass da vielleicht Blockaden da sind, das sind alles Möglichkeiten, aber das einfach immer wieder Gott hinzuhalten, auch zu bitten und dennoch, also das war so entscheidend bei mir, irgendwann auch in einer Ruhe und Gelassenheit zu sein. Also für mich war das ganz klar auf ein Ereignis zurückzuführen, wo wir definitiv dann die Nachricht bekommen haben, dass wir keine Kinder bekommen werden. Das war natürlich ganz schwierig. Es war dann auch gerade so in der Karwoche, das hat dann zu meiner Befindlichkeit gepasst. Aber ich weiß noch, am Karfreitag bei der Kreuzverehrung stand ich hinten in der Kirche und habe gedacht, gut, dann ist das jetzt so, ich werde Gott das einfach aufopfern. So. Und während ich zur Kreuzverehrung gegangen bin, kam mir plötzlich der Gedanke, eben auch aus der Theologie des Leibes von Johannes Paul, eben, dass Gott einen Plan der Liebe für uns hat. Und als ich da nach vorne gegangen bin und habe gedacht, nein, wenn ich wirklich glaube, dass Gott einen Plan der Liebe für mich hat, das Beste für mich will, dann gehört jetzt vielleicht auch die Tatsache, dass wir keine Kinder bekommen können zu diesem Plan der Liebe, auch wenn ich das überhaupt nicht verstehe und den Sinn dahinter nicht verstehe. Aber in dem Augenblick habe ich gemerkt, dass in meinem Herzen also so ein Friede eingekehrt ist. Und auch wenn ich dann natürlich in den Jahren danach immer wieder auch den Schmerz mal gefühlt habe, aber es war trotzdem dieses Grundvertrauen, Gott meint es gut und es ist sein Plan. Und auch wenn wir keine Kinder bekommen können, heißt es dennoch, dass ich Mutter sein kann. Und für mich habe ich dann wirklich so entdeckt, es gibt immer Menschen, die Liebe einer Mutter brauchen. Und das ist auch eine Berufung, die ich leben kann. Aber mir hat das sehr geholfen, wirklich daran zu glauben, dass Gott einen Plan der Liebe für mich hat. Und egal wie die Wege sind, er mich wirklich zu einem erfüllten Frausein führen möchte. Und auch eine Erfüllung in der Ehe, auch ohne Kinder. Und das ist möglich.
Das dann wieder. die Dimension der Tochterschaft, eben das Vertrauen in den Vater. Mhm. Das haben wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen, aber dieses vollkommene Vertrauen, dass der Vater nur gute Gedanken für mich hat. Und das kann mich dann öffnen, die Mutterschaft anders zu leben. Sie sind ja auch die Leiterin einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Ich kann mir vorstellen, dass das da auch viel Raum hat. Vielen Dank, Frau Osaf. Leider können wir jetzt nicht mehr weiterreden. Ich hoffe, es war das ein oder andere für Sie auch noch mit dabei. Das war die Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb zum Thema Tochter sein, um Mutter zu werden, die geistliche Dimension der Mutterschaft konkret leben. Vielen herzlichen Dank, Birgit Gams, dafür, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden haben. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter horeb.org in der Mediathek. Sie finden im Programm von Radio Horeb im Internet oder auch beim Hörerservice 08328 921 110 Informationen zur Sendung, einen Link zum Buch von Ehepaar Gams. Aber ich werde auch schauen, dass wir da die Tipps für junge Mädchen noch mit einstellen. Da müssen Sie uns nur ein bisschen Zeit lassen, dass wir das noch aktualisieren. Morgen in der Lebenshilfe geht es in einer Wiederholung mit Reinhold Rute um die Bedeutung von Freundschaften für unsere Beziehungen. Ich hoffe, Sie sind dann auch mit dabei um 10 Uhr morgens. Ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Zeit, noch gesegnete Osterzeit. Wir sind ja noch in der Oktav. Und Frau Gams, nochmal vielen Dank. Ihnen alles Gute, auch Gottes Segen für Ihr Wirken.
Ja, danke sehr, sehr gerne.